So, sieht nach Predigt aus. Das spannende Thema, über das wir heute sprechen werden, erfahrt ihr, nachdem ich gebetet habe. Vater, danke, dass du hier bist. Geist Gottes, danke für deine Gegenwart, für deine Liebe. Danke für alles, was wir heute schon hören und erleben durften. Danke, dass du Zentrum dieses Universums bist, dass du es geschaffen hast. Und danke, dass du der bist, der auch unser Zentrum sein will. Wir bitten dich, dass du das mehr machst, dass du unser Herz öffnest und wir jetzt von dir hören und dir begegnen dürfen. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Das Thema, das ich versprochen hatte, euch zu verraten, lautet: Der Christ im Spannungsfeld zwischen Kadavergehorsam und Rebellion. Der Christ steht in einem Spannungsfeld zwischen Rebellion und Kadavergehorsam. Ich muss erst mal erklären, was meine ich eigentlich mit Christ? Bei uns laufen ja nur Christen rum. Wenn man sich mit Menschen unterhält und mal zwischendurch das Stichwort bringt, ja, ich bin Christ, dann heißt es ja, ich auch. Ich bin getauft worden. Ich gehe zur Kirche. Also, wenn ich hier Christ sage, dann meine ich einen Menschen, der irgendwann mal im Lauf seines Lebens ein Erlebnis hatte, bei dem er festgestellt hat, ich bin ein schlechter Mensch. Von Herzen bin ich schlecht. Und der zu Gott gekommen ist, und gesagt hat, ich kann dieses Leben alleine und so nicht mehr leben. Und ich brauche deine Hilfe und ich tausche dieses alte, schrottige, von mir in den Sand gesetzte Leben gegen das, was du mir dafür gibst. Der seine Sünden bereut und bekannt hat und der dann im Gegenzug von Gott das gekriegt hat, was wir Erlösung nennen. Der neues Leben gekriegt hat, der ein neues Herz gekriegt hat und der jetzt zu Gott gehört. Das verstehe ich also unter Christ. So, ja, wieso steht dieser Christ im und nebenbei, falls du das noch nicht gemacht hast, dann wird's Zeit. Falls du zu den Menschen gehörst, die das noch nicht gemacht haben, die noch auf dieser Seite sind, dass du dich fragst, wovon spricht er denn gerade, dann wird's dringend Zeit, möchte ich dir ganz persönlich sagen. Wieso steht dieser Christ im Spannungsfeld zwischen Rebellion und Kadavergehorsam? Das werden wir kurz veranschaulichen, was ich damit meine. Ich benötige dafür Statisten. 3, um genau zu sein. Ich habe mir die auch schon rausgesucht, ja, diese freiwilligen Meldungen bei Predigten, das dauert immer ewig. Markus, kannst du mal einen Augenblick kommen? Markus versinnbildlicht jetzt einen Leiter. Jemand, der in der Gemeinde einiges zu sagen hat. Du könntest dich hier hinstellen und einfach ernst aussehen, autoritativ, freundlich, aber dennoch einfach so, wie Gott dich gemacht hat. Ja, danke. So. Jetzt bräuchte ich einen rebellischen Christen. Ich nehme dafür jemand, bei dem ich mir sicher bin, dass das nicht zutrifft. Wo ist denn Tobi? Ist der im Vorfeld schon gegangen? Hat er mich jetzt schon gewundert. Okay, du bist der, stellst den rebellischen Christen dar. Könntest du dich hier einfach so hinlümmeln? Ja, so ein bisschen. Hm, ja, genau. Das ist sehr gut. Ausgezeichnet. Das kriegt das schon sehr gut hin. So, jetzt brauchen wir noch einen von Kadavergehorsam. Krille, kannst du mal kommen? Niederlassen, ja? Sieh einfach so aus, als trügest du einen geistlichen Mittelscheitel. Okay, also, das ist die Situation, in der, einfach stehen bleiben, weiter den geistlichen Dienst versehen, in dem du stehst. Das ist die Situation, in der sich Christen befinden und die in der Gemeinde verbreitet ist, die Extreme. Hier ist der Leiter, hier ist der Mann, der die Autorität hat, den Gott eingesetzt hat. Ja? Er hier, er sieht ihn. Er denkt sich, ja, mal sehen, was der mir heute wieder zu sagen hat. An sich ich bin so froh, dass ich Gott kenne. Bei ihm bin ich mir auch sicher, oder ich glaube zumindest, dass er Gott kennt, aber mal gucken, wie das heute so ist. Mal sehen, wenn er mir irgendwas sagt und so, also um mich zu kriegen, muss er mich überzeugen. Er muss mich überzeugen. Ja, ich mache ja ganz gerne und Gott hat mich erlöst, aber... Ich muss einfach überzeugt sein, nicht? Dann gehe ich dem auch nach. Ja, ich glaube, das kommt rüber. Gut, sehr schön. Ja, das ist das eine Extrem. Das zweite, bei ihm hier ist das ganz anders. Er sieht ihn und er denkt sich, ich möchte auch so sein. Der ist so toll. Das ist mein Held. Mein Held. Ich bin begeistert von ihm. Sobald er mir etwas sagt, werde ich es tun. Ich bin so froh. Ich habe eine eigene Idee, aber ich muss erstmal Zeit finden, bis er mir sagt, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Ich folge ihm, wohin er auch geht. Ja, das sind so die zwei Extreme. Und ihm möchte man natürlich zurufen, hey, der Mann, der ist zu deinem Besten gegeben. Er ist ein Leiter und es ist nicht, dass du ihm folgen sollst, einfach nur um ihm zu folgen, sondern weil es zu deinem Besten ist. Ehrlich, möchte man ihm zurufen. Und ihm möchte man zurufen, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dir der Christus leuchten. Ja? Okay, also das zur kleinen Veranschaulichung. Kennt ihr solche Leute? Ja? Sag mal zu eurem Nachbarn, ich weiß, von wem er spricht. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank. Bitte Applaus für meine entzückenden Assistenten. So, also das ist die Ausgangssituation, die wir häufig in Gemeinden finden. Und jetzt beschäftigen wir uns mal mit einem Bibelvers von Epheser 4, Abvers 11. Jetzt gucken wir mal, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ja? Irgendwo zwischen diesen Extremen befinden wir uns ja. Und bei welchem von den beiden Christen hättet ihr eher das Gefühl, es handelt sich um Christen, so wie sie sein sollen? Bei dem hier, bei dem, ja, ist das eher der, dem man mal Wort Gottes richtig um die Ohren hauen sollte? Oder der hier? Beiden, ja. Aber welcher ist der, der eher in der Gemeinde propagiert wird, wo man sagt, ja, du musst so sein? Ha? So, ja? Der mit dem geistlichen Mittelscheitel, ne? Ja, okay. Gut. Im Epheserbrief, wir gucken uns jetzt mal an, was Gott eigentlich sagt, wie das in der Gemeinde sein soll. Epheser 4, Vers 11. Und er ist in dem Fall Gott, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre hin und her bewegen lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das ist ein bisschen viel auf einmal. Wir werden das Stück für Stück auseinandernehmen. Erstens, wer hat eingesetzt? Wer hat diese Leiter eingesetzt? Ja, Gott. Gott hat sie eingesetzt. Gut. Sind sie damit völlig von Menschen unabhängig? Nein. Warum nicht? Sie sind unter einer geistlichen Leiterschaft. Sehr gut. Vollkommen richtig. Gott hat eingesetzt. Es hängt in keinster Weise davon ab, ob die Gemeindeleitung oder eine Kongregation sagt, wir hätten jetzt gerne hier 5 Apostel. Oder mal guckt und 5 aussucht. Sondern Gott ist es, der diese Apostel und die anderen beruft und der sie einsetzt. Und auf der anderen Seite sind sie aber auch durch eine Gemeindeleitung anzuerkennen. Die Gemeindeleitung muss sagen, ja, das können wir in dem sehen. Das bestätigen wir. Die Gemeindeleitung ist ja auch von Gott eingesetzt. Also, er hat einige eingesetzt. Gott setzt ein, Gott setzt ab. Er ist derjenige, von dem das Ganze ausgeht. Nicht von Menschen, aber Menschen müssen es bestätigen. So, jetzt überlegen wir uns mal, was wir da alles im Angebot haben. Wir haben einmal einen Apostel. Was macht der denn? Der Apostel apostuliert. Was macht er? Das ist eine der 5 Säulen, auf denen die Gemeinde steht. Na gut, mit 4 Säulen geht es gerade noch, aber was macht er denn, der Apostel? Missionieren? Als Missionar? Ja. Was noch? Er leitet die Gemeinde? Ja, auch. Er gründet Gemeinden? Er legt Fundamente? Ja, der Apostel macht eigentlich von allem ein bisschen was, ne? Deswegen ist jede Antwort richtig, aber gleichzeitig ist es schwer, ihn zu definieren. Der Apostel macht Dinge, die notwendig sind, um die Gemeinde zu gründen, zu strukturieren. Und das, was gerade fehlt, das macht der Apostel sehr häufig auch. Apostel sind oft am Anfang stärker in der Gemeinde und später, wenn es andere Dienste gibt, dann sind sie etwas weniger sichtbar. Ja, wer ist der Nächste? Prophet. Was macht ein Prophet? Profitieren? Nein, profitieren, wir sprechen jetzt nicht von amerikanischen Fernsehpropheten. Die Gemeinde profitiert vom Propheten.
Bitte.
Was macht ein Prophet? Ein Prophet hört vom Herrn und drückt aus, was auf seinem Herzen ist. Kann man das so sagen? Ein Prophet? Gut, dann haben wir einen Evangelisten. Das E-Wort, das Furchtbare. Ja, da kann man ganz viele Leute ganz ruhig machen, wenn man das E-Wort ausspricht. Wir gehen jetzt mal Was macht der Evangelist? Was ist seine Aufgabe? Na komm, verkünde das Wort Gottes. Bringt Menschen dazu, dass sie verstehen, was Jesus getan hat. Das, was ich eingangs als unter Christ erklärt habe. Der Evangelist ist ganz wichtig in der Gemeinde, weil er einen Überblick hat über die geistliche Alterspyramide, würde ich mal sagen. Ne? Ihr kennt ja die deutsche Alterspyramide, die irgendwie so aussieht. Das heißt, da oben sind all die Mädels, die den Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben. Und hier kommt dann alles Mögliche und hier unten, da unten sind die drei Babys, von denen wir vorher geredet haben. Und wesentlich mehr sind es auch nicht. Das heißt, es werden immer mehr Alte und weniger Junge. Das ist die natürliche Alterspyramide in Deutschland, weswegen nach den Prognosen, wenn nicht ein Wunder geschieht, uns die deutsche Gesellschaft in 20 Jahren um die Ohren fliegen wird. Das kennt ihr, ja? Gut. Eine andere Alterspyramide. In vielen Ländern sieht das so aus, dass hier sind Teenager, das hier sind Erwachsene, das hier sind Großeltern. Sieht so aus, Teenager gibt es ganz viele, Erwachsene gibt es genug, um die Teenager an der Hand zu nehmen, Großeltern gibt es genug, um Weisheit weiterzugeben, aber die Versorgungsstruktur stimmt auch. Und es gibt Länder, da sind bis zu 50% unter 19 Jahren oder unter 15 Jahren, das ist dann schon wieder riskant und gefährlich. Aber im Natürlichen ist das hier eigentlich die Art und Weise, wie es funktioniert. So, wenn wir das übertragen auf eine Gemeinde, dann hat der Evangelist den Überblick darüber und eine Gemeinde kann genauso sein, geistig strukturiert. Da gibt es hier die fünf in den letzten 10 Jahren geistlich Neugeborenen. Dann gibt es hier ganz, ganz viele Erwachsene und dann gibt es hier ganz, 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 ganz viele Großeltern. Und ratet mal, ob das funktionieren kann. Das funktioniert genauso wenig wie in Deutschland, die normale Alterspyramide. Wenn nicht geistliche Babys nachkommen und junge Leute, dann ist das irgendwann ein Debattierclub von Rentnern im geistlichen Sinne, der Schwierigkeiten hat, darin das tägliche Leben zu bewältigen oder das geistliche Leben oder sich weiter fortzupflanzen. Ne? Also das jetzt mal über die Aufgabe des Evangelisten. Der Evangelist sieht diese Altersstruktur und sagt, so kann es nicht gehen, ihr Lieben, wir gehen raus. Ja. Dann haben wir den Hirten und dann haben wir den Lehrer. Was macht ein Hirte? Der Hirte lebt davon, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Er beaufsichtigt und hilft und umsorgt. Und da wir alle Hirten kennen und da wir alle den Dienst des Hirten mit einer gewissen Leidenschaft und Hingabe in Anspruch nehmen, brauchen wir dazu nicht viel sagen. Der Lehrer ist natürlich der wichtigste der Dienste. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Der Lehrer ist derjenige, der Wort Gottes auslegt, der Wahrheiten, die im Alten Testament und im Neuen Testament sind, zeitgemäß anwendbar macht, der im Wort in die Tiefe gräbt und vermittelt, was er dort gefunden hat. Gut, also ein Apostel, ein Prophet, ein Evangelist, ein Hirte, ein Lehrer. Gottes Idee war es, die einzusetzen in die Gemeinde. Dachte sich also, die Gemeinde benötigt die. Eine Gemeinde, bei der irgendwas davon fehlt, ist meistens seitenlastig. Ja. Wenn ein Apostel fehlt, machen wir es anders. Zeigen wir es mal anhand eines leicht anderen Bildes. Die Gemeinde wird auch gerne mit einem Haus verglichen. Sagen wir mal, das hier ist das Haus. Wo ist der Apostel? Wenn man die Gemeinde mit einem lebendigen Haus vergleicht. Wo befindet sich der Apostel? Im Keller, richtig. Der Apostel ist unter der Erde, damit beschäftigt, das Fundament zu besichtigen. Der Evangelist ist im Erdgeschoss, aber nicht wirklich, sondern er ist draußen und sorgt dafür, dass Menschen da reinkommen. Er ist natürlich auch ein bisschen drinnen und sorgt dafür, dass die drinnen nicht bleiben, sondern dass sie ab und zu rauskommen, um mal zu gucken, ob es draußen auch noch Leben gibt. Wo ist der Hirte? Hirte ist wo? Hirte ist drinnen, ja, der guckt, sind die Sessel gepolstert, ist das Sofa da, funktioniert die Heizung, habt ihr fließend Wasser, kann ich noch was für euch tun? Und ja, ihr seht schon die Spannung und ihr seht auch das, wo das herkommt, die Gemeinden, die wir immer mal wieder sehen, in der ein Hirte langsam aber sicher tut, was Hirten so tun, wenn sie alt werden. Und die werden früher alt als andere. Und die Schäfchen sich alle dran gewöhnt haben an diesen Service. Rundum sorglos glücklich. So, jetzt haben wir noch einen Lehrer anzubieten. Der Lehrer ist ein bisschen schwierig. Der Lehrer ist nämlich da, wo er gerade notwendig ist. Guckt sich die Sachen an und sagt, ja gut, wir bräuchten jetzt noch das und wir müssen das hier neu strukturieren. Wo ist der Prophet in dem Bild? Prophet ist entweder auf dem Dach oder der Prophet befindet sich, wenn man jetzt mal sagt, so hier steht dieses Häuschen und da sind die anderen, dann ist der Prophet meistens hier und guckt in diese Richtung. Befindet sich auf dem nächstgelegenen Berg und schaut schon mal in diese Richtung. So, diese fünf haben dies leicht miteinander. Nein, natürlich nicht. Die haben jeder eine andere Sichtweise und das müssen die fünf gegenseitig verstehen. Der Apostel muss verstehen, okay, mein Beruf, meine Berufung von Gott ist es, das Fundament. Die Innenausstattung ist mir sowas von, aber das Fundament, das muss stimmen und tragen. Aber dann muss er auch sehen, ja, da ist es wichtig, dass einer da ist, der die Tür hier bewacht und sagt, ja, die Tür hier, wenn wir die jetzt von innen blockieren und zumachen, weil wir uns so schön wohlfühlen hier drin, dann wird irgendwas damit krank werden. Und der Hirte genauso, ja, die Leute, die hier reinkommen, die müssen Heilung finden, die müssen Befreiung finden, die müssen finden, was sie gesucht haben, die müssen die Liebe zu Gott erkennen, ja. Der Lehrer, die brauchen ein Fundament. Irgendwann mal fängt sie an zu schütteln und zu rütteln. Da kommt ein Erdbeben und schüttelt dieses Haus, das Gemeinde heißt. Und dann müssen die, weil der Lehrer ihnen das aus dem Wort vermittelt hat, müssen die Leute wissen, ja, hier stehe ich sicher. Und der Prophet muss wissen, ja, ich weiß, wo es hingeht. Ich sehe die Richtung. Die anderen sind aber genauso notwendig, ne? Also die sind alle notwendig. Und wenn eine Gemeinde irgendwas davon nicht hat, dann hat sie höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten. So, haben wir den Vers jetzt zufriedenstellend ausgelegt? Ist das das? Also wir brauchen in der Gemeinde brauchen wir Apostel, Prophet, Evangelist, Hirt und Lehrer und alles wird gut. Da geht es noch weiter. Ja. Gott hat die eingesetzt, Gott hat diese fünf eingesetzt. Wir wissen jetzt auch, was die fünf tun oder was die Grundberufung, die Grundausstattung der fünf ist. Und dann kommt ein furchtbares Damit. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also, wenn diese fünf ihre Aufgabe super wahrnehmen, dann wird trotzdem nicht das rauskommen, was sich Gott sich eigentlich vorgestellt hatte. Sondern die Heiligen sollen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Jetzt haben wir noch eine Hintertür. Wer von euch ist heilig? Ja, gut. Tut mir leid, ihr habt den Hinterausgang schon zugemacht. Die anderen, man könnte sich ja jetzt noch sagen, okay, da werden nur die Heiligen zum Dienst zugerüstet. So viele Probleme, wie ich noch habe und all diese Dinge, da gehöre ich nicht zu. Aber das lässt sich leider aus dem Wort Gottes nicht rechtfertigen. In dem Augenblick, in dem du zu Jesus Christus Ja gesagt hast, bist du in der Gemeinschaft der Heiligen. Du gehörst zum Leib Christi und damit gehörst du auch zu denen, die zugerüstet werden sollen zum Werk des Dienstes. Warum sagt denn keiner Amen? Die Heiligen sollen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also sprich, die Heiligen sollen das tun. Der auf dem Stuhl hier rechts saß, der gesagt hat, mich muss man erstmal überzeugen, hol mich ab, sonst geht hier gar nichts. Und genauso der andere, der auf diesem Stuhl gesessen hat und der gesagt hat, ich bin klein, mein Herz ist rein, ich folge ihm, aber er muss sagen, was ich tun soll. Die sind beide mindestens gleich weit weg von dem, was hier steht. Die Heiligen sollen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Wie sieht das aus? Sieht das so aus wie hier? Da steht einer und erzählt und es ist lustig und dann gibt es vielleicht noch ein paar Notizen und dann arbeitet man die durch. Oder wie funktioniert das? Dass diese fünf hier beispielsweise oder diese geistliche Alterspyramide, dass die zu einem lebendigen Wesen wird, zu einer lebendigen Gemeinde, in der das Leben weitergeht. Geht das so Ex-Kathedra, so vom Lehrpult aus. Nein, 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 nein. Wenn was hängen bleiben soll, dann dieses Nein. Das geht nur durch Beziehung. Das geht nur, wenn man sich A, entscheidet dafür, wenn man weiß, ja, ich als Heiliger, ich bin nicht dazu berufen worden von Gott, das immerwährende Schaf zu sein, damit die fünf auch was zu tun haben. Ich bin nicht berufen dazu, dass ich hier schön meine Wolle pflege und ab und zu mal brrr mache, sondern ich bin dazu berufen, dass ich als Schaf, als Bestandteil des Leibes dazu komme, den Dienst zu tun. Vielleicht nicht so wie die fünf, aber ein Stück weit. Nur dann kann das Ganze wachsen und weitergehen. Also das eine ist, dass man sich dazu entschließt, dass man das weiß, und das andere hat viel mit Beziehung zu tun. Das hat viel damit zu tun, zu sagen, Gott hat mich ein Stückchen weit auch so gemacht wie ihn hier und wie ihn hier. Und jetzt gucke ich mal, was die machen, und ich suche mal Beziehung zu dem. Und ich mach mal mit und ich mach mal nach. Oder auch, dass jemand, und da sind wir beim Thema Jüngerschaft, dass jemand, der genau weiß, ich bin in dieser geistlichen Alterspyramide, bin ich hier mittendrin, dass der sagt, wer ist denn hier? Herr, schenkt mir einen, der hier geistlich älter ist als ich und bei dem ich an der Hand gehen kann, und dann schenkt mir auch ein oder zwei, die jünger sind als ich, bei denen ich anbieten kann, Leute, was haltet ihr denn davon, wenn wir abseits von dem, was hier so in der Gemeinde alles Tolles läuft, wenn wir uns ab und zu mal treffen und austauschen und einfach das Thema Jüngerschaft leben? Also es kann nur funktionieren, diese Zurüstung, wenn man sich klar ist drüber, ja, Gott hat ein Ziel, das über mein Schafsein hinausgeht, und ich kann das nur aus Beziehung rausleben. Im Übrigen erfordert das auch von jemand anders ein Umdenken, nämlich wenn die fünf Dienste so eingesetzt und ausgerüstet wurden und man ihnen erzählt hat, ihr seid die, die die Gemeinde fahren, ihr seid die, die die Gemeinde, ihr müsst alles machen und dann müsst ihr noch ein bisschen mehr machen, dann müssen die auch davon Abstand nehmen. Das ist ein ganz schlimmes Joch, das kein Mensch tragen kann. Und das ist auch nichts, was im Wort Gottes drin steht. So, also, die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Die Heiligen zugerüstet zum Werk des Dienstes. Nicht so, hier, ich stehe, ich befehle und andere machen es, sondern durch Beziehung, durch Beziehung, durch Beziehung. Und was geschieht dann? Dann staunen wir aber richtig. Ha? Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Ja, all diese Bauprogramme und all dieses was weiß ich was. Nein, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir hingelangen zu, das gibt's doch gar nicht, zur Einheit des Glaubens. Hallo? Zu einer Einheit des Glaubens. Und zwar nicht, weil hier einer steht und sagt, Heresie, rechtgläubig, ja, sondern aus diesem fünffachen Dienst, der die Heiligen zurüstet, daraus gibt es eine Einheit des Glaubens und eine Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ein tiefes Einswerden mit Jesus Christus. Ein immer mehr Erkennen, wer er ist, wie er ist, was er für uns getan hat. Eine Liebesbeziehung, die wächst. Wir hatten mal über die Stiftshütte gesprochen, hatten gesagt, das Endziel des Christen ist das Verweilen in der Gegenwart Gottes. Wir wollen ins Allerheiligste, wir wollen in Gottes Gegenwart. Hier sehen wir einen Weg dazu beschrieben. Wir wollen in Gottes Gegenwart, wir wollen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und dann gehen selbst einem so ausdrucksstarken Mann wie Paulus die Worte aus. Er sagt, zum vollendeten Mann, vollendeter Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist für uns einfach nicht vorstellbar, was da rauskommen soll. Wenn die Heiligen zugerüstet werden durch diesen fünffältigen Dienst, dann wird der Leib Christi erbaut, es gibt Einheit des Glaubens und es gibt das volle Maß der Fülle Christi. Und dann kommt das Zweite damit in dem ganzen Abschnitt. Und das heißt, damit wir nicht mehr unmündig seien und von jedem Wind einer Lehre bewegt und umhergetrieben werden durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das heißt, wenn wir das nicht machen im Umkehrschluss, dann können wir von jeder neuen Lehre hin und her getrieben werden. Dann kommt irgendwie was Nagelneues. Ja? in Hochglanzbroschüren mit begleitender CD, mit Musik, damit man beim Lesen auch die tiefe meditative Stimmung erzeugen kann, die notwendig ist, um diese Lehre jetzt voll auszukosten. Und alle springen da rein und nach einem halben Jahr merken sie, das war nichts, das war eine Luftnummer. Es war nicht direkt antibiblisch, aber es hat mich ganz, ganz eng in eine Richtung gebracht, aber nicht auf Christus zu. Ne? Gibt's dauernd. Guck die Buchkataloge durch. Da kommt immer wieder die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird in geistlicher Hinsicht. Und die heißt mal so, mal so. Und dann sind alle begeistert davon. Und nach einem halben Jahr stellen sie fest, ja, schade eigentlich um die ganze Zeit und Energie. Hm? Der vollendete Mann, der hier entstehen soll, der ist nicht mehr unmündig, der lässt sich nicht von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben. Durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns verführen. Ich behaupte, wenn das hier geschieht, dann können auch nicht mehr Irrlehren einfach so aus dem Boden schießen und wir brauchen Jahre, um zu merken, dass da jemand gerade kräftig vom Weg abgedrängt wird. Sondern diese Erkenntnis Christi, die wird uns in den richtigen Bahnen laufen lassen. Das Kernwort für mich hier drin heißt Mündigkeit. Ein mündiger Christ, der weiß, was er zu tun hat. Er ist von uns aus gesehen paradox. Denn er weiß, dass die Dinge, die Gott ihm gegeben hat, dass er die tun will und dass er die tut. Aber auf der anderen Seite ist er nicht unbelehrbar. Ein mündiger Christ lässt sich nicht leicht aus der Bahn bringen. Er ist aber auch nicht rebellisch. Er steht zwischendrin. Der rebellische Christ, der sagt, du musst mich überzeugen, du musst mich abholen. Der mündige Christ ist willig und hört. Der, ich nenne ihn mal lethargische Christ, der lethargische Christ sagt, ich tue nichts, wenn mir das nicht vorher jemand gesagt hat. Aber der mündige Christ ist auch nicht in dieser Extremposition. Könnt ihr mit dem Grundgedanken, was ein mündiger Christ ist, was anfangen? Da sollen wir hinkommen. Da will Gott uns hinbringen. Ja. Danach geht es dann weiter. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe, wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, zu Christus, von dem das ganze Gefüge des Leibes zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt. Dann wird es noch wunderbarer, aber das könnt ihr zu Hause lesen. Das Ziel, das Gott mit uns hat, ist, mündiger Christ zu sein. Gut, ich habe mir dann Gedanken gemacht, wo ist das Problem? Warum? Ihr habt spontan gesagt, das, was bei uns in der Gemeinde vermittelt wird, das ist der Mittelscheitelchrist. Ja, das ist das so, was groß angelegt vermittelt wird. Wir machen jetzt einen kleinen Nachsatz, weil man sich schwer tut vorzustellen, wie so eine Gesellschaft, in der mündige Christen sind, wie die aussehen könnte. Und deswegen hatte ich mal mich beschäftigt, mal wieder mit unseren kulturellen Wurzeln. Ich habe das dann versinnbildlicht an der Armee, aber die gesamte Kultur war so durchdrungen. Hier Bilder der römischen Armee, ist natürlich nachgestellt, oben bei Leibesübungen, Disziplinierung wegen irgendwelcher Vergehen, hier beim Marschieren in Reich und Glied, hier wie die Armee heute ist, die Armee, die salutiert. Hier oben ein paar Legionen, alle möglichst einheitlich, einförmig, gleichförmig, Werte, die in der römischen Kultur sehr, sehr wertvoll waren, ist durchorganisiert sein, gehorsam sein, eingeordnet sein, untergeordnet sein, diszipliniert sein. Das waren Werte, die in der Kultur, aber vor allen Dingen auch in der Armee vorhanden waren. Dogmen und Lehrsätze, das, was ich hier tue, ja, vorne stehen und lehren, das ist ganz, ganz tief in uns drin, denn es ist die Kultur, die uns geprägt und geformt hat. Unterwerfung des Fleisches, das Fleisch ist grundsätzlich böse. Ich bin am besten dran, wenn ich mich selbst peitsche, bis das Blut läuft und dann habe ich es unter mir. Ich handle auf Befehl und nur auf Befehl. Und das Heilige ist dem Eingeweihten oder dem Vorgesetzten vorbehalten. Es gibt also eine klare hierarchische Abstufung. Das ist das, wie wir das Leben sehen, häufig. Ihr könnt mir gerne widersprechen. Aber das sind ganz tief in uns drin Dinge, Werte, wie wir geformt sind. Und wir tun uns schwer, uns vorzustellen, wie eine Kultur aussehen könnte und wie eine Armee aussehen könnte, in der das anders ist. Das hier wäre ein Blick auf eine keltisch-gälische Armee beim Angriff. Die hatten also ganz andere Werte. Das ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Bei denen stand also Mut ganz oben. Dann vollkommene Hingabe, absolute Hingabe an das, was ich tue und an andere Menschen. Bei denen war wertvoll das Mystische, das Sagenhafte, das Übersinnliche. Bei denen stand die Beziehung über der Befehlskette. Auch wenn sie auf Befehle gehört haben, war trotzdem die Beziehung wichtiger. Das Fleisch wurde unterworfen, aber die Genussfähigkeit sollte erhalten bleiben. Und das Heilige war allen zugänglich. Es gab dort heilige Dinge, aber die waren alle zugänglich. Es gab nicht Oberpriester, Mittelpriester, Unterpriester, Leiter und Halbleiter und dann irgendwo unten das Schaf, sondern es gab Leute, die Führung benötigten, weil sie noch nicht besonders weit waren, aber die trotzdem eigentlich in alles mit rein durften. So, und wenn wir jetzt die zwei gegenüberstellen, dann kriegen wir ein bisschen Ahnung davon, wo das herkommt, dass wir uns mit dem Christen, der eher links saß und der freundlich und fröhlich und stets gehorsam ist, warum wir uns den eher als Christen, wie er sein sollte, vorstellen können als das Rechts. Das Rechts, wenn jemand dem mystischen, sagenhaften, übersinnlichen, oh, der ist ja verführbar, Beziehung steht über der Befehlskette, naja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da nicht schon der Keim der Rebellion drin sitzt, nicht? Oh, das Heilige ist allen zugänglich, kann man denen denn das wirklich machen lassen? Ja, Mut hat er ja, aber ja, versteht ihr, das ist in uns tief verwurzelt. Und ich glaube, mit diesen Wurzeln müssen wir uns auseinandersetzen, um dahin zu kommen, wo Gott uns haben will. So, habe ich dafür ein Beispiel in der Kirchengeschichte? Biblisch ist es ohnehin. Denkt mal drüber nach, wie die Heiligen, die das Römische Reich revolutioniert haben, wie die gestrickt waren. Aber ich habe mich mit diesen kulturellen Wurzeln und Einstellungen beschäftigt. Da hinten gibt es Unterlagen für jeden nach der Predigt. Und in diesen Unterlagen habe ich einiges mit reingeschrieben zum Thema, wie wurde Europa vom Evangelium geflutet. Und da denkt man, na gut, da war das Jahr 320, Kaiser Konstantin der Große konnte nachts nicht schlafen, weil er am nächsten Tag eine entscheidende Schlacht hatte. Dann schlief er doch ein, im Traum erschien ihm, wer auch immer, und sagte, in diesem Zeichen obsiege, es war das Kreuz, er ließ das Kreuz auf eine Fahne sticken, damals haben die Sticker noch nachts gearbeitet, auch ohne Zuschlag. Am nächsten Tag gewann er, betrachtete sich als Christ und das Römische Reich ebenfalls. Das war's. Es gab dann überall römische Kirchen, Amtskirchen 100 Jahre später. Und dann begann, ausgehend von Irland, ein unglaublicher Strom an Missionaren Europa heimzusuchen. Leute, die sich zu zweit oder zu dritt in Boote gesetzt haben, bis zu 12 Leute, die gesagt haben, Herr, führ uns dahin, wo dein Reich aufgerichtet werden soll. Dann kamen Winde, Westwinde, haben sie an Land gebracht und sie fingen an, dort zu evangelisieren. Das waren in einer bestimmten Zeit mehrere hundert, die auf dem Kontinent untergekommen waren und die genauso waren. Die waren im Leib integriert, aber unabhängig. Die waren völlig hingegeben, aber auf der anderen Seite ließen sie sich nicht von irgendjemand überbügeln. Die waren geistlich mündig. Und ich möchte euch ermutigen, euch damit zu beschäftigen und zu sehen, wo stehen wir selber und warum stehen wir da und was könnte ein Problem da bei sein, wo wir eigentlich stehen sollten. Und wenn man sich mit den Geschichten dieser Leute beschäftigt, dann staunt man, dass die Apostelgeschichte eigentlich nie aufgehört hat. Da waren Leute dabei, die kamen ins Gefängnis, weil die Heilungskraft Gottes so mächtig mit ihnen war. Hat man sie weggesperrt, das müssen Magier sein. Ein bisschen später war der gleiche dann irgendwo anders Bischof, weil sie ihn doch wieder rausgelassen haben. Da waren Leute dabei, die haben Tote auferweckt. Fiel ein Seemann vom Mast bei der Überfahrt, sagte, der fischt den raus, der wird auch noch gebraucht. Ist jetzt ein bisschen plakativ. Fischt ihn raus, der war aber dummerweise inzwischen ertrunken. Halbe Stunde später war der wieder im Dienst. Da waren Leute dabei, die sind irgendwo hingegangen und haben an einem Fürstenhof gedient. Der Fürst hat gesehen, das sind gute Leute, hat ihnen Land gegeben. Egal wie groß der Urwald war, sie haben es gerodet. Sie haben Menschen geholfen und innerhalb von kürzester Zeit gab es in der Gegend eine Erweckung. Und das ohne, dass groß Struktur oder Ähnliches dahinter war. Ich bin kein Gegner der Struktur, aber ich bin ein Fan von Mündigkeit. Also, Gott hat eingesetzt in die Gemeinde. Gott hat eingesetzt in die Gemeinde. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer. Wir wissen jetzt, was die tun. Und wir haben mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass sie das nicht einfach nur tun und die Gemeinde fundamental, kraftvoll erbaut wird, sondern dass sie das tun und die Gemeinde so erbaut wird, dass die Gemeinde es dann selbst tut. Wir können also jetzt gucken, wo kann ich reingehen? Wo kann ich mich entscheiden? Wo kann ich eine Beziehung suchen? Wo kann ich Jüngerschaft leben? Und wir können sehen, dass wir damit hinkommen zur tieferen Erkenntnis Gottes, zum vollendeten Mann, zur Einheit des Glaubens.